die dort geblieben sind, das sind die Ärmsten.
Many families get papers. They treat them.
Viele Familien bekommen solche Drohbriefe. Darin steht, wenn ihr nicht Moslems werdet, töten wir euch.
Otherwise they were going to kill them. Unser Haus ist gestohlen worden, unser Kind ist entführt worden. Und die Amerikaner sagen einfach, wir sind keine Polizei und machen nichts.
Das sind Tragödien. Wir erleben sie Tag für Tag.
Sono tragedie, noi le viviamo giornalmente.
Genau vor 5 Jahren marschierten die USA und einige Verbündete im Irak ein. Für die Christen im Land begann damit ein Leidensweg, der bis heute nicht zu Ende ist. In der aufgeheizten Stimmung im Irak, im Streit zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden, scheint für die Christen kein Platz mehr im Land. Wer kann, ergreift die Flucht. Millionen von Menschen haben in diesen Jahren den Irak verlassen, darunter überproportional viele Christen. Ein großer Teil von ihnen ist schwer traumatisiert. Es ist die größte humanitäre Katastrophe in Nahost seit den 40er Jahren und die unsichtbarste. Denn der Westen nimmt von den Flüchtlingen kaum Notiz. Mit dieser Sendung wollen wir diesen Menschen eine Stimme geben und einen Platz für sie finden. Hören Sie unsere Spurensuche nach irakischen Christen mit Stimmen aus Syrien, Jordanien, der Türkei und dem Irak selbst. Mosul, Irak. Eine Ordensfrau berichtet von der Beisetzung des katholischen Erzbischofs Raho. Er war Ende Februar entführt worden und wurde diese Woche tot aufgefunden.
Es waren unglaublich viele Menschen da. Christen, Moslems, der Patriarch, der Nuntius, viele Priester. Wir Christen verlieren nicht den Glauben. Im Gegenteil. Das gibt uns Kraft. Wir sind Teil der Geschichte und der Wurzeln dieses Landes. Wir haben keine Angst, sondern den Glauben und Mut. Die Menschen beten trotz allem.
Sabah Peter Patto, Seelsorger für chaldäische Christen in Deutschland.
Wir haben Verwandte, Bekannte, die immer noch besonders in Bagdad und Mosul leben. Das Problem ist, die dort geblieben sind, das sind die Ärmsten leider, die sich nicht leisten, entweder nach kurdische Zone gehen, wo die Lage dort ist ein bisschen ruhiger, oder außerhalb Irak nach Syrien, Jordanien oder Türkei. Die Geld haben, sind schon in Nordirak und machen weiter dort Arbeit und so. Die anderen sind die meisten in Syrien, weil Syrien die Lage ist ein bisschen ruhiger oder besser und ist nicht so teuer. Ist billiger als in Jordanien, auch billiger als in Türkei. Darum, es gibt über 50.000 nur Christen, Kalea, die wir wissen, in Syrien sind. Und die in Bagdad schon, wie gesagt, oder in Mosul geblieben sind, das sind die Ärmsten, die sich nicht leisten, weil im Nordirak eine Wohnung, die vor 3 Jahren gab es viele und kostete nicht mal $50, sag mal, für eine Wohnung. Jetzt kostet fast 500. Und das können die Leute nicht leisten und gibt keine Arbeit. Das ist das Problem.
Ein Christ aus Bagdad, der mit seiner Familie nach Jordanien geflüchtet ist. Er hatte einen islamistischen Drohbrief an seiner Haustür gefunden.
Many families get papers. They treat them. They ask them to be Muslim, otherwise they are going to kill them.
Viele Familien bekommen solche Drohbriefe. Darin steht, wenn ihr nicht Moslems werdet, töten wir euch. Das Bagdader Stadtviertel Dura war von assyrischen Christen besiedelt. Wenn sie heute dahin gehen, werden sie kaum noch einen Christen finden. Denn die meisten wurden einfach vor die Wahl gestellt, werdet Moslems oder sterbt. Viele sind deshalb geflohen. Einige landeten hier, andere gingen in den Nordirak, wo es sicherer ist. Einige sind in Bagdad geblieben, aber in andere Viertel umgezogen, die etwas sicherer scheinen. Dura ist jetzt leer von Christen und auch viele Kirchen wurden angegriffen.
special neighborhood, which they ask the people, the Christian people, to be Muslim. Otherwise, they were going to kill them. So they destroyed many churches there in this neighborhood also.
Frage: Wer sind diese Leute, die die Christen bedrohen? Terroristen. Die haben es speziell auf die Christen abgesehen. Aber woher kommen die Terroristen? Sind es Schiiten, sind es Ausländer? Die Leute sagen, die kommen von draußen. Aber wir kennen ihre Nationalitäten nicht, ob Saudi-Arabien, Syrien oder Sudan. Die Amerikaner haben einige der Terroristen geschnappt und festgestellt, die kommen von überall her. Saudis zum Beispiel. Eine Ordensfrau in der jordanischen Hauptstadt Amman, die einmal im Jahr christlichen Kindern im Nordirak Katechismusunterricht gibt.
C'est bien là-bas l'église s'occupe beaucoup de réfugiés, mais c'est-à-dire ils n'ont pas de travail.
Das ist nicht schlechter. Die Kirche kümmert sich gut um die Flüchtlinge, aber die haben natürlich keine Arbeitsmöglichkeit. Als wir dort waren, zum Katechismusunterricht, kamen jede Stunde etwa 100 junge Leute. Eines Tages hat uns ein befreundeter Priester angerufen, der an einem Ort in der Nähe war. Passt auf, hat er gesagt. Schließt die Türen zu und lasst die jungen Leute keinesfalls vor die Tür gehen. Denn in der Region sind offenbar 4 Terroristen unterwegs, die sich als Priester verkleidet haben. Und die haben es vermutlich auf euch abgesehen, weil ihr ja eine ganze Gruppe seid. Nach dieser Warnung haben es die jungen Leute nicht gewagt, schlafen zu gehen. Denn das war in einem anderen Gebäude als da, wo der Unterricht stattfand. Bis um 1 Uhr in der Nacht. Da kamen Busse mit den jungen Leuten aus dem Ort drin, die hatten sich bewaffnet. Das war im Mai 2007. Es gibt keine Sicherheit. Das ist zwar besser als im Rest des Landes, aber bei weitem nicht hundertprozentig. Es gibt nämlich auch ein Problem zwischen den Kurden und den Türken auf der anderen Seite der Grenze. Aber das ist doch viel besser als etwa in Bagdad.
Eine UNO-Flüchtlingsexpertin aus der türkischen Hauptstadt Ankara auf die Frage, ob es für christliche Iraker nicht am besten wäre, in den Norden des Iraks zu flüchten.
There's a huge problem with internal displacement. There's not sufficient housing. There's a lot of random.
Es gibt im Nordirak ein großes Problem mit Binnenflüchtlingen. Es gibt nicht genug Häuser und sehr viele interne Konflikte. Auf Menschen, die bisher in Bagdad gelebt haben und die jetzt in den Norden ziehen, warten eine Reihe von ethnischen, religiösen und anderen Problemen. Sie werden womöglich schlichtweg nicht akzeptiert. Und so relativ sicher, wie die Provinzen im Norden auch sein mögen, völlig sicher sind sie wirklich nicht. In der Regel ist der Norden also keine interne Fluchtalternative, höchstens für einige wenige. Viele arabische Flüchtlinge, die hier hingezogen sind, sind wieder gegangen. Es gibt auch erhöhte Aktivitäten von islamischen fundamentalistischen Gruppen im Nordirak. Und einige haben auch schon die christlichen Minderheiten zur Zielscheibe genommen.
Bischof Louis Sarko telefonisch aus seiner Residenz im irakischen Kirkuk. Die Lage in Bagdad hat sich ein bisschen gebessert. Vor ein paar Tagen haben 700 Jugendliche in einer Kirche an einem Gebetstreffen teilgenommen. Sowas wäre noch vor kurzem undenkbar gewesen. Auch in Kirkuk scheint die Lage ruhiger. In den letzten Tagen war eine Gruppe von Pax Christi bei uns, mit der wir eine Messe gefeiert haben in der Kathedrale. Da waren 1500 Menschen dabei. Das ist ein Zeichen der Hoffnung. Mit Gebet kann man alles ändern. Das Gebet hilft uns, den anderen zu helfen und sie zu respektieren, mit ihnen zu reden. Wir Christen, aber auch die Moslems, die in der Moschee beten, werden durch das Gebet gestärkt. Und letztlich wird der Glaube uns allen helfen. Das ist immer noch eine bessere Lösung als die Gewalt, die gar nichts löst. Man muss sehen, dass jetzt auch den Terroristen langsam klar wird, dass sich die Dinge mit Gewalt, Krieg und Attentaten nicht lösen lassen. Ihr Einfluss geht zurück. Die Iraker begreifen jetzt, dass es mit Waffen keine Lösung geben wird.
con la violenza non ci sono soluzioni.
Frage: Was würden Sie einem jungen Terroristen von Al-Qaida sagen? Ich würde ihm sagen, das Leben ist ein Geschenk Gottes an den Menschen. Man darf es nicht antasten. Wenn es Probleme gibt, dann muss man darüber reden, aber ohne Gewalt. Frage: Tausende von Christen verlassen weiterhin den Irak. Was kann man da tun? Es ist traurig zu sehen, dass dieser Exodus weitergeht. Wenn sich diese Tendenz nicht mehr umkehrt, dann hat unsere Präsenz im Irak keinen Sinn mehr. Dann sind hier in 2-3 Jahren fast keine Christen mehr. Hoffen wir, dass diese Leute zurückkommen. Die Kirchen im Westen könnten den Familien doch dabei helfen. Wir sind auch hier, um Zeugnis von einem gewissen Pluralismus zu geben. Mit unserer Ausbildung, unserer Moral, unserem Einsatz in der Gesellschaft geben wir ein Zeugnis am Arbeitsplatz, in Kultur und Dialog. Dieser Einsatz steht auf dem Spiel. Es wäre schade drum.
Nella cultura, nel dialogo, si perderà. È peccato.
Sabach Peter Patto, Seelsorger für chaldäische Christen in Deutschland.
Damals, wir hatten einen Saddam und alle fürchteten ihn. Und war klar, muss man nichts gegen Saddam oder seine Partei reden. Jetzt, es gibt so viele Gruppierungen. Es gibt keine richtige Armee, keine Polizei, keine Kontrolle. Und alle Iraker, auch die Familien, haben Waffen. Und so, es gibt so kleinere Gruppen, die kommen und dann machen Probleme. Viele Christen sind zu den Amerikanern gegangen und gesagt, zum Beispiel, unser Haus ist gestohlen worden oder unser Kind ist entführt worden und so. Und die Amerikaner sagen einfach, wir sind die Armee, wir sind keine Polizei und machen nichts. Es gibt keine Unterstützung für die Christen in Irak. Die Amerikaner versuchen, sich selber zu verteidigen, sich selber zu verstecken und überleben Tag vor Tag.
Der Leiter der Caritas in der jordanischen Hauptstadt Amman.
You know that 80-85% of Jordan are desert, you know?
Sie müssen bedenken, zwischen 80% und 85% Jordaniens bestehen aus Wüste. Wir haben keine Ressourcen hier und keine Kapazitäten. Ein Beispiel: Es gibt nur 30 staatliche Krankenhäuser in ganz Jordanien. Die behandeln im Jahr 1,7 Millionen Jordanier, obwohl sie dazu eigentlich gar nicht gerüstet sind. Stellen Sie sich vor, die Iraker hätten jetzt auch Zugang zu diesen staatlichen Krankenhäusern. Das würde bedeuten, dass mit einem Mal etwa 2,4 Millionen Menschen dorthin gehen würden. Dazu haben wir nicht die Kapazitäten. Es gibt überhaupt gar keine Geheimnisse oder Tabus, was die Irak-Flüchtlinge in Jordanien betrifft. Die Caritas Jordanien wurde 1967 gegründet. Wir haben also gerade 40. Jubiläum gefeiert. Und wir waren die dritte internationale ausländische Organisation in Jordanien überhaupt. Mittlerweile gibt es hier zwischen 60 und 70 Verbänden, die im gleichen Bereich in Jordanien arbeiten. Um Irak-Flüchtlinge kümmern wir uns seit 1991, also seit dem ersten Golfkrieg. Heute nehmen wir in unseren verschiedenen Zentren etwa 400 Iraker am Tag auf. Ein UNO-Experte für Flüchtlingshilfe in der türkischen Hauptstadt Ankara über die Aufnahme irakischer Flüchtlinge in westlichen Ländern.
Es gibt natürlich das Gefühl, wir haben eine besondere Verpflichtung gegenüber denjenigen, die mit uns zusammengearbeitet haben und deshalb Probleme bekommen. Das muss nicht unbedingt Christ sein, sondern es ist einfach jemand, die für Amerikaner mal als Übersetzer tätig war, die als im Geschäft tätig waren und so weiter. Da gibt es auch ein besonderes Programm, was interessanterweise nicht von der Türkei, aber von Jordanien und von Damaskus, das geht relativ Shortcut, also eine Abkürzung gibt es da bezüglich der Weiterwanderung. Da gibt es, sagen wir mal, ein politisches Signal. Wir sind verantwortlich gegenüber denjenigen, die in Probleme kommen, weil sie mit uns eng zusammengearbeitet haben.
Der päpstliche Nuntius in Syrien, Erzbischof Giovanni Battista Morandini, telefonisch aus Damaskus.
Dall'anno scorso ottobre, finalmente si cominciava a far rientrare i rifugiati, però le ultime notizie sono tragiche perché
seit dem Oktober 2007 hat man endlich damit begonnen, die Flüchtlinge wieder zur Rückkehr zu bewegen. Doch die neuesten Nachrichten sind tragisch. Viele kommen wieder hierhin, nach Syrien zurück. Wir haben allen die Tür geöffnet, aber natürlich vor allem unseren katholischen Mitchristen. Gestern Abend erst haben wir auf einem Empfang, bei dem auch der UNICEF-Vertreter und viele Botschafter waren, über dieses ernste Flüchtlingsproblem gesprochen. Wir haben hier in Syrien schon ca. 1,5 Millionen Flüchtlinge und offenbar kommen täglich etwa 2000 hierhin zurück.
In piena attualità. Quindi il problema come lo si può vedere?
Das ist ein immer aktuelleres Problem. Was man davon halten soll? Vor allem glaube ich, dass die internationale Gemeinschaft großzügig sein sollte, wie sie es ja teilweise schon ist. Zweitens sollte man auch die Hilfe des Papstes, des Vatikans und unserer Einrichtungen spüren. Wir nehmen uns dieser Sache an, die sich ein bisschen in Richtung Palästinenserproblem entwickelt. Das müsste die Gewissen von uns allen anrühren, angeleitet vom Papst, der diesem großen Problem immer schon sehr liebevoll und offen gegenübersteht. Das sind Tragödien. Wir erleben sie Tag für Tag. Der lateinische Erzbischof von Bagdad, Jean-Benjamin Sleiman, über die Flucht von Christen aus dem Irak. Dass die Emigration zum Exodus geworden ist, liegt offen vor aller Augen zutage. Aber da muss man unterscheiden. Die einen verlassen das Land für immer, andere warten auf ein Visum für Syrien, Libanon, Jordanien oder in ähnliche Länder. Einige sind in den Norden geflüchtet, auf der Suche nach mehr Sicherheit. Und einige bleiben und fühlen sich völlig verlassen und vergessen. Die Lage ist also von Fall zu Fall anders bei den Christen, aber sie alle eint ein Gefühl, die Angst vor dem, was morgen kommt. Der lateinische Erzbischof von Bagdad, Jean-Benjamin Sleiman, auf die Frage, ob die Christen nicht jetzt in den Irak zurückkehren können, wo es doch ein bisschen sicherer geworden ist.
Ja,
es gibt Fälle von Flüchtlingen, die in den Irak zurückkehren, aber das sind wirklich nur einige wenige. Da gibt es unter anderem auch große finanzielle Schwierigkeiten. Viele haben ja ihr ganzes Hab und Gut verkauft, einige haben die Arbeit verloren und sind nicht in der Lage, jetzt neue zu finden. Und dann gibt es natürlich auch politische und Sicherheitsprobleme. Einige Christen sind nur zurückgekommen, weil sie de facto dazu gezwungen waren. Ich spüre bei vielen, dass sie tief innen drin die Bindung an ihr Land und an ihre Kultur verloren haben. Als wäre ihnen alles fremd geworden. Das ist nicht mehr mein Land, das ist nicht mehr meine Kultur. Das ist ein sehr verbreitetes Gefühl.
Non è più il mio paese, non è più la mia cultura, quindi c'è questo sentimento un po' generale molto diffuso.
Der Leiter der Caritas in der jordanischen Hauptstadt Amman über die Hilfe für Irak-Flüchtlinge. Unser erstes Projekt ist das Gemeinschaftszentrum, finanziert unter anderem von der deutschen Caritas. Da empfangen wir pro Tag zwischen 50 und 70 Irakern und bieten ihnen viele Hilfen an, medizinische, humanitäre, aber auch Information und Ausbildung. Unser zweites Zentrum wird vom UNHCR unterstützt und nimmt am Tag zwischen 200 und 250 Irakern auf. Das ist ein rein medizinisches Zentrum mit allen möglichen Gesundheitsleistungen für die Iraker. Das Budget für dieses Zentrum liegt im Jahr bei 2,4 Millionen Dollar. Beim Gemeinschaftszentrum ist es 1 Million Dollar. Das dritte Zentrum, es liegt ganz hier in der Nähe, wird von der Internationalen Katholischen Migrantenkommission unterstützt. Da gibt es unter anderem auch Nahrungsmittelhilfe. Das Budget für dieses Jahr liegt bei 1,3 Millionen Dollar. Ein weiteres großes Zentrum haben wir in Sakra außerhalb von Amman, wo die nach Amman größte Community von Irak-Flüchtlingen lebt. Diese 4 Caritas-Zentren sind speziell für die Iraker da. Wir haben noch sehr viel mehr Zentren, aber die sind für alle, auch für die Jordanier, die Libanesen und so weiter.
Where we are providing services for the Iraqi refugees, because we have many other centers also here, but it's for everybody, for Jordanian, for Lebanese, for many others. Our statistics show that we are till now served more than 70,000 Iraqis.
Unsere Statistik weist aus, dass wir bis allein im Jahr 2007 mehr als 70.000 Iraker betreut haben. 70.000 bis jetzt, denn vor 2 Wochen gab es eine große Konferenz hier in Jordanien mit Caritas-Vertretern aus Europa und den USA und vielleicht wird es eine neue Spendenkampagne in aller Welt für die Irak-Flüchtlinge geben. Die Zahl der Irak-Flüchtlinge in Jordanien muss bei über 750.000 liegen, da sind wir uns sehr sicher. Die genaue Statistik aufzustellen ist gar nicht einfach, denn die meisten Iraker sind illegal hier. Sie haben Angst, sie wollen nicht auffallen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Das UNHCR will alle irakischen Flüchtlinge registrieren und wenn man diese Registrierung hat, dann bekommt man einige Leistungen gratis. Aber bis jetzt haben sich erst etwa 50.000 Iraker dort registrieren lassen. Wissen Sie warum? Die anderen haben einfach Angst, die wollen nicht dahin gehen. Aber wir haben mehr als 700.000 Iraker in Jordanien.
50,000 Iraqi only are registered because you know why? Because they are afraid. They don't want to go there. But we have more. We have more than 700,000 Iraqi in Jordan.
Ein UNO-Experte für Flüchtlingshilfe in der türkischen Hauptstadt Ankara, der über das weitere Schicksal von Ankömmlingen aus dem Irak entscheidet.
Wir haben eine relativ liberale Anerkennungspraxis. Es hat auch was zu tun mit unserem eigenen Selbstverständnis und natürlich den eigenen Standards, die wir global setzen wollen. Aber warum nicht mehr zu uns kommen, das wundert uns manchmal auch. Und wir glauben, dass es damit zu tun hat, tatsächlich, dass, sagen wir mal, Asyl hier recht territorial ist. Das Asylrecht war historisch gesehen ein Ort, wenn Sie die Stadt erreichten oder den Tempelanlage oder in der Kirche war, dann konnten Sie Asyl rufen. Also wir glauben, dass wenn jemand hier ans Tor kommt und hier sagt um Asyl, dann ist er im System drin und dann wird er relativ gut geschützt. Es gibt relativ wenig Ausnahmen. Und gleichzeitig jeder, der sagen wir mal an der Grenze aufgegriffen wird oder im Bus aufgegriffen wird oder versucht das Land zu verlassen, wird normalerweise kommt nicht ins System rein. Das ist eine relativ eindeutige Zweiteilung. Das, wie sagen wir, erklärt teilweise die vergleichsweise niedrigen Zahlen. Bis vor einem Jahr war, muss ich auch sagen, der Service und die Möglichkeit hier als Iraker um Asyl nachzusuchen nicht sehr interessant. Denn wir haben die Leute im Grunde auf gut Deutsch das gemacht, was auch in Deutschland passiert ist. Wir haben sie ins Asylverfahren eingeführt, aber wir haben nicht entschieden. Wir haben einen Entscheidungsstopp gehabt, weil wir gesagt haben, wir werden jetzt erstmal sehen, das, was wir häufig als UNHCR auch kritisieren. Und das war nicht sehr attraktiv. Es gab dann wohl die christliche Gemeinschaft in Istanbul, aber dann haben sie gesagt, dann reise ich doch lieber weiter nach Europa. Zumindest habe ich dann vielleicht langfristig Zugang zu Arbeitsmarkt, zu gewissen sozialen Rechten. Und ich habe mal dort meine Gemeinschaft. Und wir hatten dann auch mit den türkischen Behörden zusammen Diskussionen, als wir gesagt haben, pass mal auf, die Amerikaner werden wahrscheinlich die meisten dieser Leute aufnehmen. Wir werden jetzt Asylverfahren einführen. Und wir gesagt haben, ja, aber dann kommen ja noch mehr, wir wollen das nicht. Und überhaupt sollen die nicht in Istanbul leben, sondern in provinzielle Städte. Und als wir gesagt haben, ja, wollt ihr dann denn Kirchen eröffnen? Die brauchen ja Kirchen. Okay, dann schickst du mal raus. Also, und natürlich haben wir die einerseits dann die Politik der Südeuropäer, die sagen, entweder durchwandern oder wie die Griechen 0% Anerkennung und nicht mal Registrierung. Und dann sind sie irgendwie ins Dubliner System oder auch die Türkei, die da ein bisschen laissez-faire.
Sabah Peter Pato, Seelsorger für chaldäische Christen in Deutschland, auf die Frage, warum die christlichen Flüchtlinge nicht in den Irak zurückkehren.
Ja, die Muslime haben immer jemanden, der dort ist, ein Onkel, ein Cousin, eine Tante oder irgendwie. Und dann haben noch materielle Sachen, Häuser oder Grundstück oder Arbeit oder was. Die Muslime sind 98% von der Bevölkerung. Darum, die haben immer eine Hoffnung, die Muslime, ich meine, haben eine Hoffnung, dass die zurückkehren können. Aber die Christen leider, wenn die rausgehen, Die verkaufen alles und gehen raus und haben, fast jeder hat irgendwie jemanden, entweder in Europa oder Amerika, Kanada oder in Australien, versuchen die ihm dort in Syrien oder Türkei helfen, bis er irgendwie in ein anderes Land aufgenommen wird.
Der Leiter der Caritas in der jordanischen Hauptstadt Amman über den prozentuellen Anteil von Christen an den Irak-Flüchtlingen. 70% der Irak-Flüchtlinge hier sind Christen. Aber als katholische Organisation diskriminieren wir natürlich nicht die, die keine Christen sind. Die Christen unter den Irak-Flüchtlingen allerdings wissen sehr genau, dass sie zu uns kommen können und dass wir ihnen helfen. Wir sind sehr bekannt. Doch wir sind offen für alle. Im Jahr 2006 war das Verhältnis Christen-Nichtchristen unter den Flüchtlingen noch etwa 50-50, aber inzwischen ist es spürbar gestiegen.
Because it depends, but this year I think around 70% of the beneficiaries are Christian. For example, the education we have formal, non-formal education.
Bei uns gibt es sogenannte formelle und informelle Ausbildung. Wir unterstützen viele irakische Flüchtlingskinder, die auf Privat- und mittlerweile auch auf öffentliche Schulen gehen. Wir tragen zum Schulgeld bei und wir haben auch informelle Schulen für den Nachmittagsunterricht. Da werden mehr als 1500 Iraker unterrichtet. Das ist eine sehr gute Idee und wir machen gute Erfahrungen mit den Irakern. Eine UNO-Verantwortliche in der türkischen Hauptstadt Ankara über Binnenflüchtlinge im Irak.
Es gibt ungefähr 2 Millionen in Irak, die innerliche so Flüchtlinge. Kurden, die früher in Bagdad wohnten, sind jetzt nach Nordirak gegangen. Und es gibt mehr Sicherheit in nördlich Irak, aber es ist nicht total sicher. Besonders für Leute, die neulich kommen.
Ein UNO-Verantwortlicher in Ankara über die Lage für christliche Flüchtlinge im Nordirak.
So our concerns is it's one, but maybe it's not legally most.
Unsere Sorge ist, auch wenn das nicht das juristisch überzeugendste Argument sein mag, die schlechte Infrastruktur und der hohe Druck wegen Binnenflüchtlingen. Zweitens die Schwäche der Regierungsstrukturen, sodass die Leute sich in erster Linie an Stammes- oder Clan-Kategorien halten. Wenn du also nicht von dort kommst, dann wirst du nicht in dieses Schutzsystem aufgenommen. Wenn du ein ethnischer Kurde bist und aus Bagdad in den Norden kommst, dann wirst du dort wohl eine Möglichkeit des Schutzes finden. Aber wenn nicht, dann wird dieses Schutzsystem dir verschlossen bleiben. Der Leiter der Caritas in der jordanischen Hauptstadt Amman. Die Zahl der 700.000 Irak-Flüchtlinge in Jordanien ist die Zahl von 1999 bis heute. Aber wir sind sicher, dass im Moment nicht weniger als 700.000 Irak-Flüchtlinge im Land sind. Wir ermutigen die Iraker dazu, sich beim UNHCR registrieren zu lassen.
We are trying to encourage the Iraqis to go and to register in the UNHCR. Yes.
Ein UNO-Verantwortlicher aus Ankara über Irak-Flüchtlinge, die von einem Asyl in Deutschland träumen.
Das hat mich immer sehr geärgert, dass das deutsche Asylrecht von Verwaltungsrichtern, die häufig, und da muss ich sagen, sind andere Staaten, schicken wirklich die Asylentscheider ja zum Teil in die Herkunftsländer. Was ich immer wieder angeregt habe, von Deutschland zu machen, es wird viel zu wenig, ich würde sagen, realitätsnah entschieden, sondern es sind abstrakte Rechtssysteme, wo man sagt, ja, der Staat hat ja funktioniert ja noch irgendwie im Norden, es ist ja noch ein Staat und es ist und so weiter und deswegen könnte dann, aber das ist, denke ich, eine recht abstrakte Behauptung und ich glaube, dass tatsächlich eine Reise ausreichen würde, um deutlich zu machen, dass das so nicht geht.
Sabah Peter Patto, Seelsorger für chaldäische Christen in Deutschland, auf die Frage, was man denn für christliche Irak-Flüchtlinge tun kann.
Zuerst ist beten und dann materielle oder Hilfe für die in zum Beispiel in diese Länder außerhalb Irak helfen, weil die werden nie mehr oder wollen nie mehr zurück nach Irak. so sie bleiben mehrere Jahre in Syrien oder Türkei in die Hoffnung, dass die irgendwo hingehen. So warum sollen die in 5 oder 6 Jahren oder 10 Jahre in diese Lagern leben und später hingehen? Warum nicht ein bisschen früher und mit Menschlichkeit leben oder besseres Leben in diese Länder, Türkei oder Jordanien oder Syrien?